Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ist man erwachsen, wenn die eigenen Kinder ausziehen? Ist man eine schlechte Mutter, wenn man nicht darunter leidet? Sie hören den neuen Podcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Doris Knecht, den Falterleserinnen natürlich bekannt. Doris Knecht hat ein neues Buch geschrieben und wir blicken mit ihr in die Seele einer Frau, die zwischen Tochter und Mutter, Punk und Verspießerung, Glamour und Geldproblemen hin und her springt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ja, wie immer reden wir natürlich vorher mal über das Cover, weil die Hörerinnen sehen das Cover ja leider nicht. Ich sehe eine Dose, in der eine Feder steckt oder vielleicht sind es auch Blätter, das kann ich nicht ganz genau erkennen, ein Buch eventuell und ein Hund. Erzähl mir mal ein bisschen was über das Cover. Was siehst du auf dem Cover und wie ist es denn auf dein Buch gekommen?
Also ich sehe eine Dosenvase, mit einer Pflanze drin.
Es ist eine Pflanze.
Okay. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine Pflanze. Also es war nicht so leicht, ein Cover zu machen zu diesem Buch. Und wir sind dann irgendwann auf das Motiv mit dem Hund gekommen. Wir haben gesagt, Hund wäre ganz gut, weil der schließlich das Buch fängt damit an und hört damit auf. Und dann hatten wir einen Vorschlag, der uns allen gut gefallen hat, aber den Vertretern nicht und den Vertreterinnen. Die haben gesagt, nein, kommt nicht in Frage.
Die berühmt-berüchtigten Vertreter, wenn die genau. sagen, es kommt nicht in Frage, genau. Das muss man vielleicht mal erklären. Die Vertreter sind quasi die Bücher an die Buchhändler verkaufen müssen. Und wenn Vertreterinnen ein Cover blöd finden, dann wird das immer abgeschossen.
Ja. Es ist auch okay, weil die wissen, was ein gutes Cover ist oder was ein Cover ist, mit dem man gerne in eine Buchhandlung geht und welches nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen herumprobiert und dann kam das und jetzt finde ich es richtig toll. Am Anfang war in das erste so verliebt und jetzt finde ich aber das richtig gut und passt sehr passend zum Buch und die Farben sehr schön.
Der Titel des Buches ist so, dass ich immer draufschauen muss. Normalerweise kann ich einen Titel von einem Buch, das ich lese, immer ganz schnell auswendig. Das ist ein bisschen ein komplizierterer Satz, darum muss ich ihn immer vorlesen. Der Titel lautet eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Ich finde, es ist ein genialer Titel. Alleine über diesen Titel kann man wahnsinnig lange nachdenken. Man könnte auch wahrscheinlich einen ganzen Podcast über den Titel führen. Wie ist denn der Titel entstanden? Ist das von Anfang an der Arbeitstitel gewesen?
Mir geht's bei dem Titel wie dir, weil ich ihn mir auch nicht immer merken kann. Ich vergesse tatsächlich den Titel, in dem es ums Vergessen geht, weil wir ihn sehr oft umformuliert haben. Es war ein bisschen ein Arbeitstitel von mir oder ein Kapiteltitel und wir haben recht lang herumgetan mit dem Titel und irgendwann habe ich den vorgeschlagen und alle haben gesagt, super, den wollen wir. Und ich fand es auch schön, mal was ganz anderes zu haben. Ich habe vor allem immer kurze Titel gehabt bei meinen Büchern und jetzt mal einen richtig ausführlich langen. Es ist zwar nicht so einfach zu sagen, was für ein Buch man gerade gelesen hat und es braucht viele Zeilen bei der Besprechung. Das habe ich nicht bedacht, aber es sollte auch mal ein ganz anderer Titel sein und ich wollte einen Titel, der auch gleich darauf hinweist, dass dieses Buch auch anders ist und auch komischer ist vielleicht als und paradoxer als die Bücher, die ich bisher geschrieben habe.
Also vielleicht für die Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, die den Podcast hören, und das sind ja immer, glaube ich, einige, man kann sich gut merken, vollständige Liste. Um genau. es zu bibliografieren, ja, dann findet man es perfekt. Genau. Doris Knecht, vollständige genau. Liste. Es gibt ein Zitat am Anfang, ich mache das eigentlich nie, aber ich möchte das gerne vorlesen, weil ich das sehr wichtig finde für das Buch. Ich ist nur ein brauchbares Wort für jemanden, den es nicht wirklich gibt. Lügen werden über meine Lippen fließen, aber vielleicht hat sich ein bisschen Wahrheit darunter gemischt. Es liegt an Ihnen, die Wahrheit ausfindig zu machen und zu entscheiden, ob irgendetwas daran bewahrenswert ist. Das ist von Virginia Woolf aus dem Buch »Ein Zimmer für sich allein«. Ich lese eigentlich ganz selten Motte in Büchern, ich überblätter die eigentlich immer. Ich glaube aber, dieses Motto ist wichtig.
Ja, also ich habe tatsächlich wieder mal ein Zimmer für sich allein gelesen, während ich das Buch geschrieben habe, weil es gut dazu gepasst hat, auch in dieser Reduzierungsgeschichte und in diesem, die Mutter in diesem Buch, die auch Schriftstellerin ist, hat endlich einen Raum für sich allein und da fand ich das passend. Und dann fand ich dann aber erstaunlicherweise nicht so sehr diesen Teil mit dem, eine Schriftstellerin braucht ein Zimmer und eigentlich auch ein Gehalt, um in Ruhe schreiben zu können, sondern eben, dass auch Virginia Woolf sehr stark mit einem Ich, mit einem lyrischen, ich nenne es literarisches Ich spielt, auf das man sich nicht verlassen kann, das irgendwo angesiedelt ist zwischen Realität und Fiktion.
Ich lese keine Mottes, aber die ersten Sätze in Büchern finde ich immer total wichtig. Und dein erster Satz hatte mich sofort, der lautet nämlich: Der Hund hat schon wieder ins Auto gekotzt. Ich glaube, dass dieser Satz eingehen wird in die Literaturgeschichte. Er wirft mich mitten hinein in die Geschichte. Was von Anfang an der erste Satz? Hat dein Buch mit dem kotzenden Hund begonnen?
Ja, tatsächlich.
Cool. Ich habe es gehofft.
Also ich habe schon ein Ding mit ersten Sätzen auch. Also ich muss es selber auch in die Geschichte reinkommen. Und ich brauche für mich selber beim Schreiben auch einen ersten Satz, der mich sofort in meine Erzählung reinstellt und der mich sofort verortet in dieser Geschichte. Und ich habe mit diesem Satz angefangen und hatte das Gefühl, von da aus kann ich diese Geschichte erzählen. Ja. Und das ist ein Standpunkt, oder kann ich mich in diese Erzählerin, die ja sehr viel gemeinsam hat sowieso mit mir, wirklich hineinfühlen und sehe mit ihren Augen, was jetzt passiert. Ja. Und ich hoffe sehr, dass das bei Leserinnen und Leser auch so geht.
Also zumindest mal alle, die einen Hund haben.
Alle, die einen Hund haben,
alle, die einen Hund haben, haben wir schon mal, würde ich sagen. Das ist nicht so wenig. Aber ich glaube auch, dass kotzende Kinder, kotzende Katzen, kotzende Meerschweinchen in Autos beliebte Themen sind. Also wird jetzt in die Literaturgeschichte eingehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Ich-Erzählerin geredet. Beschreibst du sie ein bisschen so, dass man ein Bild von ihr bekommt, aber ohne allzu viel zu verraten?
Also gerade weil wir auch hier im Falter sitzen, wer meine Falter-Kolumnen kennt, der weiß, dass die Figur in dem Buch sehr viel biografische Gemeinsamkeiten mit mir hat. Und ich habe da tatsächlich eine Figur gemacht, die wie ich ist, die quasi ein Gerüst bildet und Parameter, innerhalb derer aber wahnsinnig viel erfunden werden kann und Geschichten erzählt werden kann, die keineswegs der Realität entsprechen. Und es bleibt auch offen. Ja? Also wir haben auch sehr bewusst, glaube ich, es ist uns passiert, dass wir auf das Wort Autofiktion verzichtet haben im Programmtext. Aber es ist natürlich eine Autofiktion, weil ich das Gefühl habe, dass sich manche Geschichten wären einfach besser, wenn man ihnen was dazu erfindet. Ja. Und letztlich geht es immer nur darum, eine gute Geschichte zu erzählen. Es ist eigentlich egal, ist es wahr oder ist es erfunden? Die Frage ist, ist es eine gute Geschichte?
Erzählst du uns trotzdem was über die Figur?
Ja, die Figur ist eine Frau in meinem Alter.
Was für eine Überraschung.
Die zwei Kinder hat.
Was für eine Überraschung. Ja.
Und die Kinder sind erwachsen und ziehen aus und sie muss überlegen, wie sie jetzt weitermacht.
Okay, das reicht schon mal als Rahmen eigentlich. Ja, da kann man lange darüber reden. Ich wollte es nur ein bisschen verorten. Du hast das selber schon gesagt, du machst das ja in deinen Kolumnen eigentlich immer schon. Da hat es noch nicht mal einen Namen gehabt. Also keiner kannte damals das Wort autofiktionale Erzählung, als du über dich und die Mimis und über den Langen und so weiter geschrieben hast. Also Literatur. Wissenschaftler kannten das Wort schon, aber das war sozusagen noch nicht im Buchmarkt, kannte man das nicht. Ich hatte das erste Mal das damals bei Meierhof gehört, Knausgard, Ernaud, das gab es alles damals noch nicht. Und du hast schon immer über deine Freundinnen, über deine Eltern, manchmal kam ich vor in der Kolumne. Also das ist sozusagen immer schon dein Ding gewesen.
Aber es war eben keine Literatur, es war eine Kolumne.
Genau, es war eine Kolumne. Ja. Und jetzt hast du das Ganze in Literatur verwandelt. Warum jetzt ein Buch? War es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist das im Grunde die letzte Konsequenz von dem autofiktionalen Kolumnenschreiben?
Also es war mir wahnsinnig wichtig, nachdem ich so lange Kolumnen geschrieben habe und auch fürs Kolumnenschreiben sehr stand und ich wusste, dass Leserinnen und Leser erstmal sehr skeptisch sein werden, wenn sie von mir einen Roman kriegen. Und es war mir schon wichtig, zum erstmal für mich ausprobieren, ob ich das kann, einen richtigen Roman schreiben, der eben nichts mit meinen Kolumnen zu tun hat und nichts mit Journalismus zu tun hat, sondern eine wirklich erfundene Geschichte. Und das habe ich probiert und es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich es aber schon 6-mal gezeigt gehabt.
Wir wissen schon, dass du es kannst, du weißt es auch.
Und dann fand ich tatsächlich auch viele so autofiktionale Bücher, die ich gelesen habe, wahnsinnig inspirierend. Und ich hatte irrsinnig Lust, mal auszuprobieren, wie das funktionieren würde, wenn ich tatsächlich auch dieses Kolumnen-Ich mal in eine Romangeschichte stellen würde. Und habe zu schreiben angefangen und habe gemerkt, eigentlich funktioniert es ganz gut. Und habe es dann ein paar Leuten gezeigt, die gesagt haben, mach weiter damit. Und deswegen ist diese Geschichte entstanden.
Also das Buch beginnt, wie wir ja schon wissen, mit dem kotzenden Hund im Auto. Bereits im 2. Kapitel erzählst du uns Leserinnen deinen Plan relativ offenherzig, also eigentlich sehr offenherzig, nämlich du erzählst, dass du beschlossen hast, über dein Leben zu schreiben. Das steht da genauso drinnen. Ich habe mir dann überlegt, da musst du dir natürlich auch immer wieder private Fragen zum Buch gefallen lassen. Hast du
aber
dir
lustig
schon
ist, dass alle dieses Ich nicht für ein literarisches Ich halten. Du auch. Es ist mir schon mal passiert. Das ist auch ein literarisches
natürlich
Ich.
Natürlich ist es ein literarisches Ich.
Aber alle meinen, dieses Ich sei jetzt Ich.
Ach so, natürlich. Ja. Ja, im Grunde ist es
ein doppelter Boden.
Es ist ein total doppelter Boden. Ja.
Es ist lustig, diese Frage ist mir schon mal gestellt worden, weil ich dachte, es ist klar, dass das Ich sich durch das Buch als literarisches Ich, aber bei diesem Ich fragen alle, aha, das bist schon du.
Das bist jetzt schon genau. Du. Nachher ist es schon das literarische Ich, aber bei dem Satz bist es du. Okay. Hast du dir schon, wir sind ja heute hier, glaube ich, eine der ersten Interviews, die du machst übers Buch. Also jetzt ja. Noch, du hast jetzt noch nicht 50 Interviews gehabt. Hast du dir schon einen Plan überlegt, wie du damit umgehst, wenn das dann sozusagen mit diesen ganzen privaten Fragen kommt?
Es ist nicht ganz das erste Interview, ich hatte tatsächlich schon welche. Und es ist am Anfang immer total schwierig, die richtigen Antworten auf die Fragen zu finden. Und natürlich, das hatte ich mir von vornherein überlegt. Aber diese Antwort habe ich praktisch eh schon gegeben. Ich finde, es ist letztlich irrelevant, was erfunden ist und was sich wirklich zugetragen hat. Wichtig ist, dass eine gute Geschichte erzählt wird und dass diese Geschichte für ein Publikum auch funktioniert.
Ja. Hattest du so einen Leser oder eine Leserin vor Augen beim Schreiben? Hast du das überhaupt prinzipiell bei deinen Büchern? Also wenn du dir das so vorstellst beim Schreiben, wer das jetzt liest? Außer die Leute, die drin vorkommen?
Also mir war klar, dass dieses Buch wahrscheinlich mehr Frauen interessieren wird als Männer. Und ich habe es schon auch ein bisschen gezielt. Ich wollte ein Buch schreiben über eine Frau, die älter wird und deren Kinder ausziehen und die allein lebt. Und es sollte kein trauriges Buch sein, weil ich so viele so Einsamkeitsgeschichten gelesen habe oder auch in Filmen Frauen, die quasi ihre Funktion verlieren in dem Moment, wo ihre Kinder nicht mehr zu bekümmern sind. Ja. Und ich wollte ein Buch darüber schreiben, dass das auch ganz anders sein kann, ja, und dass da eine große Freiheit dahinter steht und auf einen wartet. Und dass das auch ich wollte ein heiteres, manchmal komisches Buch schreiben. Es ist auch manchmal traurig natürlich, aber ich wollte ein Buch schreiben für Frauen, aus dem man mit einem Optimismus rausgeht und das auch eine gewisse Versöhnlichkeit hat mit dem Älterwerden und mit dem das Leben nochmal neu anfangen. Mhm.
Du hast ein sehr, sehr schönes Wort in deinem Buch, das ist das Wort Solitude, das ja im Deutschen eigentlich keine wirkliche Übersetzung hat. Also du beschreibst in diesem Kapitel, dass es bei uns hat das immer was von Einsamkeit und Einsamkeit ist ja komplett negativ besetzt. Was ist Solitude für dich?
Solitude ist ein englisches Wort, das bedeutet einfach allein Leben eigentlich so unbewertet. Ja? Und ich habe es aus einer Biografie von Sarah Broom, die in ihrer Biografie schreibt, I love my solitude. Und das fand ich so toll, weil ich liebe meine Solitude auch. Und Im deutschsprachigen Raum gibt es wenig Wörter, die ein positives Gefühl mit Alleinsein verbinden. Und dieses Solitude fand ich ein gutes Wort und deswegen habe ich darüber auch geschrieben und wollte auch über eine Art von gerne Alleinsein erzählen, die befriedigend ist und wo man sich gut mit sich selber zurechtkommt und wo man sich zwar freut, wenn man auch wieder in Kontakt mit Menschen ist und einen Freundeskreis hat, der funktioniert. Es gab eine Geschichte im Guardian, glaube ich, kürzlich, der Titel war, oder im New York Times, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, der Titel war I love you, but now leave me alone. Es ist ein bisschen so.
Ja, wie genau. Die Gäste, die nach drei genau. Tagen, Gäste und Fisch, die nach drei Tagen genau. Zum Stinken ja. Anfangen. Genau. Du hast das erzählt, die Heldin deines Buches ist ein bisschen so eine Anti-Heldin, Heldin, das changiert immer so, es ist auch ein blöder Begriff, Heldin. Die Protagonistin, die ist in so einem seltsamen Lebensabschnitt, für den es eigentlich keine so richtigen Namen gibt. Also sie ist in diesem noch nicht alt und nicht mehr ganz jung Lebensabschnitt. Das heißt, du hast schon relativ viel Leben gehabt, aber vor ihr liegt auch noch relativ viel Leben. Den Mann hat man irgendwo auf der Strecke gelassen, die Kinder ziehen aus, die Wohnung wird zu groß, es ist viel geschehen. Gibt es einen Namen für diesen Lebensabschnitt? Nein, gibt es nicht wirklich. Gell?
Nein,
also
nicht
weder
wirklich.
Im Deutschen noch im Englischen gibt es einfach nicht. Man Nein. ist noch nicht in Pension, ja. Man will aber ja. auch nicht mehr die große Karriere machen.
Ja, und es ist ja auch, es hat sich ja auch viel verändert. Frauen in dem Alter sind ja auch nicht mehr alt. Ja? Also wir gehen immer noch davon aus, oder vielleicht wenn wir jünger sind, glauben wir das selber, dass Frauen nach 55, nach 50, nach 55, nach 60 automatisch alte Frauen sind. Aber ich meine, so fit wie meine Freundinnen teilweise sind, ja, kann man von Altern einfach nicht sprechen. Und ich sehe dann einfach auch nach diesem 50. Geburtstag, der für so viele so, früher kriegte man, glaube ich, sogar das Pensionistenblattl von der Gemeinde Wien mit 50, jetzt nicht mehr offensichtlich.
Gott.
Das ist, du bist alt, ja, aber die meisten haben da noch 30, 40 Jahre Leben vor sich. Ja, ja?
Und zwar ein ziemlich cooles Leben.
Genau, und sind gut beieinander. Also insofern, du hast recht, es sollte ein Wort dafür gefunden werden.
Es musste ein Wort dafür gefunden werden. Vielleicht kannst du dich da mal stark machen dafür.
Genau.
Ich finde es so lustig, weil auch meine Kinder sind ja ausgezogen und ich musste so lachen in deinem Buch, weil man kriegt ja wahnsinnig oft so Fragen gestellt, bist du recht traurig, dass die Kinder ausgezogen sind und wenn man dann eben nicht traurig ist, dann hat man immer ganz ein schlechtes Gewissen und sagt so, eigentlich finde ich es eh super. Also so geht es ja deiner Person im Buch auch. Ja,
ja, aber und ich diese Person in meinem Buch, aber die hatte natürlich, weil man das so eingebläut bekommt, auch so Angst davor. Ja? Es wird einem ja, während die Kinder aufwachsen, immer erzählt, wie schrecklich das sein wird, wenn die Kinder ausziehen. Und man hat ernsthafte Angst davor, vor dieser vermeintlichen Einsamkeit, die dann auf einen wartet, wenn die Kinder auszieht. Und niemand sagt einem, das ist nicht so. Ja? Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht so ist. Und eben, ich möchte da eine neue Erzählung haben für Frauen, ja? Deren Kinder ausziehen, eine Erzählung, die sagt, ich habe mein eigenes Zuhause jetzt, es ist immer aufgeräumt, wenn ich heimkomme, ich muss mich um niemanden mehr kümmern. Ich weiß, meinen Kindern geht es gut und die können sich um sich selber kümmern und wenn sie mich brauchen, bin ich da. Aber an und für sich ist diese Phase des großen Kümmerns jetzt vorbei.
Ja.
Was in diesem Buch natürlich noch einen speziellen Aspekt hat, dass sie Alleinerzieherin ist und dass das Kümmern natürlich deswegen umso anstrengender war.
Und dass sie den Hund hat als Bindeglied zwischen den Kindern. Der Hund ist ganz wichtig. Sie merken schon beim Zuhören, der Hund kotzt nicht nur ins Auto, sondern der Hund ist ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen den ausziehenden Kindern und der Mutter, die übrig bleibt. Es gibt wahnsinnig viele Themen in dem Buch, die mich sehr berührt haben. Eines der wichtigsten für mich ist dieser Blick auf die Mutter angesichts der Tatsache, dass man selber Mutter ist. Es gibt einen Satz, wo das literarische Ich sagt, wenn ich lese, was ich über meine Mutter geschrieben habe, komme ich mir schäbig vor. Warum ist es so schwierig, über Mütter zu schreiben oder über Eltern zu schreiben?
Also ich finde es interessant, weil es hat ja eine große Tradition, über Mütter zu schreiben, aber es sind Männer, die über Mütter schreiben.
Genau.
Ja? Also ich bin ja ein großer Fan immer gewesen von Philip Roth, der eigentlich unablässig über seine Mutter geschrieben hat. Aber offenbar ist dieser männliche Blick auf Mütter ein anderer, ist natürlich ein anderer, als von Frauen, die selber Mütter geworden sind. Und da wir noch nicht sehr viele Frauengeschichten gelesen haben, noch nicht sehr viele Geschichten von Frauen, die Mütter sind, über ihr eigenes Müttersein, da deswegen haben wir auch wenige Texte aus diesem Blickwinkel auf die eigenen Mütter. Ja. Und das fand ich interessant, das zu erzählen, weil auch die Figur und ihre Mutter ja eigentlich von den Jahren her nicht so viel auseinander sind. Ja. In unserer Generation ist es so, dass sehr viele auch Freundinnen von mir, die sind nur 20 Jahre jünger als ihre Mütter und trotzdem ist der Abstand zwischen ihnen irre, weil sie vielleicht in der Provinz geboren wurden und in die große Stadt gegangen sind und dort ein ganz anderes Leben angefangen haben zu leben als die Mütter, die noch ein bisschen verhaftet waren in diesem 50er, 60er Jahre Frauenbild. Und ich habe dann festgestellt, dass eben der Abstand zwischen den Kindern, der Protagonistin und ihr selber viel größer ist. Und trotzdem ist der ideelle Abstand und der Abstand, der Gefühlsabstand viel kleiner.
Ja. Nee, das habe ich mir total dick angestrichen in deinem Buch und das ist natürlich bei uns auch so. Man ist den Kindern viel näher, als man den Eltern ist. Man kann sie verstehen, man kann nachvollziehen, man hat die gleichen, teilweise gleichen Lebenswelten, den gleichen Musikgeschmack, man schaut sich gemeinsam Filme an. Es ist nicht einmal unwahrscheinlich, dass man sich auf einer Party trifft. Das ist mit unseren Eltern ja unmöglich gewesen. Glaubst du, dass das spezifisch was ist, was unsere Generation betrifft, also sprich die in den 60er und 70er Jahren geboren? Oder glaubst du, dass das vielleicht in jeder Generation so ist und unsere Eltern das auch so empfunden haben? Oder glaubst du, dass es überhaupt ein Trugschluss ist und unsere Kinder das ganz anders sehen würden?
Nein, ich glaube, es ist ein bisschen eine Geschichte, nicht nur unserer Generation, wahrscheinlich auch der Generationen davor. Nein, wahrscheinlich unserer Generation, weil wir tatsächlich, unsere Mütter haben noch sehr stark das gemacht, was ihre Mütter gemacht haben, glaube ich. Die hatten so ein sicheres, also Mütter in der Provinz, die hat, also in den Frauen, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind, oder in 50er Jahren aufgewachsen sind, da gab es ein Sicherheitskonzept, das war heiraten. Ja? Und natürlich gab es auch Frauen, die haben eine Ausbildung gemacht und sind weggegangen, aber so richtig losgegangen ist es dann in meiner Generation, ja? Dass Frauen sich entschließen konnten, nach einem völlig anderen Muster zu leben. Und es hat zu vielen Konflikten geführt zwischen den Müttern, die einfach ein Konzept von Sicherheit haben und es ist, sei finanziell abgesichert, habe einen Beschützer, habe ein Haus und bleib da, dann kann dir nichts passieren. Ja? Und die mit dem Weggehen und mit dem Ausprobieren natürlich viel Gefahr verbunden haben. Und aus dem heraus entstehen auch viele Konflikte.
Ich glaube aber auch, dass es für die Mütter dieser Generation, also quasi die Mütter unserer Generation, auch immer so eine gewisse Provokation war, weil wir haben vorgelebt, dass es trotzdem geht und wir können mit 20 schwanger werden und in die große Stadt ziehen und in WGs wohnen und landen trotzdem nicht in der Gosse, haben ein halbwegs glückliches Leben.
Es hat ihr Weltbild total in Frage gestellt.
Total in Frage gestellt natürlich.
Und das ist zwischen meinen Kindern und mir und auch in meiner Blase natürlich ist es nicht so.
Genau.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Glaubst du, es muss immer Kinder geben, die weggehen? Also quasi deine Protagonistin ist ja eine, die weggegangen ist, im Gegensatz zu ihren vier Schwestern, die alle dort geblieben sind in der Provinz. Muss es immer Kinder geben, denen das kleine Glück nicht reicht, die nicht da wohnen bleiben, wo sie aufgewachsen sind, nicht das Geschäft übernehmen, nicht das Wirtshaus übernehmen, nicht den Betrieb der Eltern übernehmen? Weil wenn es die nicht geben würde, diese Nestflüchterinnen, dann würde ja nie was weitergehen, oder? Also sind die wichtig für den Lauf der Geschichte oder der Veränderung?
Darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht, aber vielleicht schon. Ist es so. Ja. Also ich bin überraschenderweise sehr, jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber ich war ganz lange fast nur mit älteren Töchtern befreundet. Und die hatten sehr oft so eine Geschichte. Ja. Also ich glaube, das hat uns irgendwie zusammengeschweißt, diesen wahnsinnig großen, schwierigen Schritt als Erste zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt, ich verlasse das Elternhaus, ich verlasse die Provinz, ich gehe allein in eine große Stadt und fange dort allein ein neues Leben an. Das wird jetzt leichter, glaube ich. Ja, das ist jetzt mittlerweile ein Konzept, für das es auch Vorbilder gibt. Ja. Ja. Und es war damals bei mir, da wo ich herkomme, gab es das noch nicht.
Ja.
Und deswegen war es schwieriger. Aber natürlich ist das bei meiner Figur auch das ist vielleicht eine andere Frage, aber bei meiner Figur ist auch so, dass sie ja dieses allein ist mit diesen zwei Zwillingspaaren und von Anfang an so ein bisschen ein Alien und ich das auch so erzählen wollte. Und das ist natürlich auch etwas, das ich kenne von anderen Frauen, dieses Fremdheitsgefühl in der Familie, das natürlich dann nur damit beantwortet werden kann, dass man sich eine neue Welt findet, wo man sich weniger fremd fühlt.
Das muss man vielleicht nochmal erklären für die, die das Buch noch nicht gelesen haben. Also unsere Hauptperson ist aufgewachsen mit 4 Geschwistern, das waren jeweils 2 Zwillingspärchen, also lauter Schwestern und das waren jeweils Zwillinge. Das heißt, sie war natürlich die, die ein bisschen viel außen stand. Aber ich zum Beispiel bin nur mit einer Schwester aufgewachsen, sie ist 2 Jahre älter gewesen und ich habe auch mal geglaubt, mich haben sie irgendwo gefunden und ich gehöre da nicht dazu. Also ich glaube, dieses Gefühl haben ganz viele Leute, aber das war natürlich in dieser Familie extrem.
Ich fand's super, das ist natürlich so etwas, was beim Erzählen und beim Dichten so schön ist, dass man Sachen erfinden kann. Und ich fand es total schön, durch diese Verdoppelung so eine Macht herzustellen.
Unglaublich.
Und ich war kürzlich in der Oper und habe mir den gesamten Ring angeschaut und da bei den Walküren habe ich mir dann auch gedacht, Wagner hätte auch 2 oder 3 Walküren nehmen können, aber er nahm 9. Ja? Und das wirkt einfach viel besser.
Du hättest auch 2 Schwestern nehmen können. Nein, du musstest 4 haben.
Man kann aber eine Geschichte einfach durch die Vervielfachung besser erzählen und das Gefühl wird stärker. Ja.
Du hast vorhin erzählt, das fand ich sehr spannend, dass es viele männliche Autoren gibt, die über ihre Mütter schreiben. Wenn ich mir jetzt aber überlege, welche autofiktionale Erzählungen ich von Männern gelesen habe, die schreiben ganz selten über ihre Kinder. Die haben einfach nicht diesen Stellenwert. Das kommt beim Meyerhof nicht vor, das kommt beim Knausgard nicht wirklich vor. Die schreiben eigentlich quasi immer nur um sich selbst kreisend, während autofiktionale Erzählungen geht viel zum Beispiel oft um die Traumata der Geburt, um das, was man sozusagen erlebt, um Alleinerziehen, um Existenzängste mit Kindern. Hat sich überhaupt nichts geändert?
Also
ist es immer noch Frauensache?
Ja, also das offensichtlich ja. Mir ist aufgefallen, dass nachdem Annie Ernaux den Literaturnobelpreis gekriegt hat, habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, es würde dann jetzt aber auch mal wieder reichen mit der weiblichen Autofiktion. Und ich habe mir gedacht,
Alter.
Die Männer schreiben seit Jahrhunderten über sich und ihre Probleme. Die Literatur ist eigentlich immer aus einem männlichen Blickwinkel auf männliche Interessen abgezielt. Männliche Leben und Biografien werden erzählt. Und die Frauen machen das jetzt ungefähr so 2 Minuten. Und ich finde eben, wir haben noch lang nicht alles erzählt. Ja? Noch immer ist es komisch, wenn eine Frau über ihre Schwangerschaft schreibt und über Blut und über Menstruation. Noch immer ist es nicht in der Literatur angekommen. Ich finde, wir haben gerade erst angefangen. Ja? Es gibt total viel zu erzählen und es gibt total viel zu zeigen. Und ich finde es auch total spannend, das zu zeigen. Ja? Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Männer das nicht einsaugen, diese Information über weibliches Sein, über wie ist man eine Frau, was heißt es, eine Frau zu sein. Ja? Also ich hoffe, dass da noch sehr viel kommt.
Ja, du hast auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Es war nicht der erste, aber es war einer von den ersten kleinen, zaghaften Schritten. Wir müssen noch ein bisschen über die Wohnsituation sprechen. Das ist ja in deinem Buch auch ganz wichtig. Deine Figur macht einen ganz radikalen Schnitt in ihrem Leben. Sie redimensioniert sich. Hat sie Marie Kondo gelesen oder was hat sie vor? Was macht sie und was bedeutet das für sie?
Die Figur hat eben lange mit ihren Kindern in einer großen Familienwohnung gewohnt. Und dann ziehen die Kinder aus und dann passieren 2 Sachen. Erstens, die Wohnung ist zu groß. Zweitens, die Wohnung ist zu teuer. Und dann geht es darum, wie lebt es jetzt weiter? Und unsere Gesellschaft setzt Erfolg immer gleich mit Vergrößerung. Ja? Und mit große Räume, größere Räume, größere Wohnungen, mehr Besitz, mehr Geld. Ja? Und sie muss das Gegenteil machen und das ist gar nicht leicht. Ja? Dabei ist sie eine privilegierte Person, die in einer Blase lebt. Sie ist wirklich nicht armutsgefährdet und das hat alles nichts mit dem Existenzkampf von normalen Alleinerzieherinnen zu tun, die wirklich manchmal nicht wissen, wie sie in den nächsten Tag kommen. Aber trotzdem ist es eine schwierige Sache, wenn man sich sagen muss, ich muss jetzt kleiner werden.
Ich lebe über meine Verhältnisse, ich muss irgendwas tun.
Genau, ich muss kleiner werden, ich muss aufhören, also ich muss die Wohnung auch, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten, ich muss in eine kleinere Wohnung ziehen, ich muss Dinge loswerden, weil ich keinen Platz mehr für diese Sachen habe. Und das ist ein schwieriger Prozess, der aber auch wahnsinnig befreiend ist. Ja? Und der, wenn man dann mal angekommen ist, und das ist in dieser 40 Quadratmeter Wohnung und sagt, das ist, mehr brauche ich nicht. Ja? Ja. Da reingehst und sagst, ich habe alles, was ich brauche, dann ist das auch ein irrsinnig befreiender Prozess, der einem eine neue Räume schafft.
Als ich das gelesen habe, habe ich mir am Anfang gedacht, oh mein Gott, die Arme, die zieht jetzt von einer riesigen Altbauwohnung in eine Einraumwohnung. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, wie schrecklich, die Arme, ich muss sie bedauern. Und je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, mit diesem Weggeben, mit diesem, was brauche ich eigentlich wirklich in der Wohnung, hat das ganz schnell so umgeschlagen in so ein, ich beneide sie richtig, ich beneide sie, ich hätte es auch gerne.
Ja, ich finde es eben auch schön, da auch mal eine neue Erzählung zu schaffen, nämlich, dass das Verkleinern und das Reduzieren mit Glück und Erfolg verbunden ist. Ja? Und dass das gut ist, auch natürlich auch, das ist ja natürlich auch ein Thema, das schon länger herum ist mit diesen Tiny House Bewegungen, dass die Leute angefangen haben zu beschließen, auch aus ideologischen, aus Klimaschutzgründen weniger Platz zu verbrauchen, ja, auf diesem Planeten, ja, und weniger Ressourcen zu verwenden. Und das ist auch meistens immer mit Verzicht verbunden und mit Aufgeben, und ich wollte auch mal da was Neues erzählen, was man alles dafür bekommt, wenn man sich verkleinert. Ja.
Trotzdem muss man dazu sagen, dass deine Hauptperson in einer Familie groß geworden ist, in dem Eigentum und Besitz eins der wichtigsten Dinge ist. Also Häuser bauen, Wohnraum schaffen. Die älteste Tochter zieht auf 30 Quadratmeter. Was bedeutet denn das für die Familie?
Man muss dazu sagen, sie zieht nicht nur auf 30 Quadratmeter, sie hat sich ja auch mal dieses Haus gekauft.
Genau, das
stimmt. Also sie ist ja wirklich tatsächlich nicht sehr privilegiert. Ja. Die hat rechtzeitig, also sie ist immer der Meinung, sie hat viele falsche Entscheidungen getroffen in ihrem Leben.
Aber das Haus am Land war die
aber
richtige.
Aber es gab auch ein paar richtige Entscheidungen. Ja. Und also sie hat ja Besitz.
Ja. Ja.
Es ist ja wirklich, die ist nicht arm. Ja, nicht, ja.
Also die, und reicht das für die Familie als Besitz? Also damit die Familie das richtig bewertet? Also die Ursprungsfamilie, die, wo sie herkommt als Tochter?
Also in dem Buch wird das nie so richtig ausgesprochen. Ja. Und das ist auch Absicht, ja. Weil natürlich über solche Dinge in solchen Familien auch nicht geredet wird, das spürt man. Ja? Man spürt, dass das die falsche Absicherung für die Zukunft war. Ja? Aber es gibt auch einen gewissen Respekt dafür. Ja? Man respektiert sich ja gegenseitig. In diesem Buch geht es ja auch darum, dass die Mutter dieser Familie beschlossen hat, alle verstehen sich gut, alle halten zusammen. Und das funktioniert auch, aber man vermeidet dann natürlich auch gewisse Konflikte, gewisse Auseinandersetzungen oder zum Sagen oder Bewertungen, ja, von Lebensstilen und Weltanschauungen.
Also eines der berührendsten Stellen in deinem Buch, du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, ist für mich gewesen, als die Eltern die neue Wohnung besuchen und die Mutter bemerkt, dass dieser kleine Zwischenraum beim Backofen, da wo man nicht aufschrauben kann, dass da Dreck drunter ist. Also die Tochter möchte gern ganz stolz diese Wohnung präsentieren und sie möchte natürlich, dass die Eltern das toll finden, und es ist auch total schön geworden. Aber da ist dieser Dreck im Backofen und der Vater versucht, das aufzuschrauben, und die Tochter ist total stolz, dass sie überhaupt den Werkzeugkasten hat. Und ich habe das gelesen und ich musste fast weinen, weil ich mir gedacht habe, wie alt kann man sein? Hört das nie auf, dass man Kind ist?
Ja.
Hört das nie auf?
Nein, aber das hat natürlich auch was Komisches.
Natürlich,
ja. Und in dieser
ist
Stelle
total lustig.
Also diese Stelle steht ja relativ am Schluss und auch absichtlich, weil es auch sehr versöhnlich sein soll, weil da die ganze Familie quasi miteinander kommuniziert auf sehr verschiedene Weisen, aber man sieht, auf irgendwie halten die zusammen. Aber natürlich geht es in der Stelle auch darum, dass man, solange die Eltern leben, und in diesem Buch ist ja gut, dass die Eltern leben und dass es ihnen gut geht, ist man 12.
Ist man immer noch 12.
Ist man immer 12.
Man möchte gern gefallen und man möchte, dass die Eltern sagen, Mann, das hast du gut gemacht. Das ist zwar nur ein Dreier, aber es ist okay.
Man bleibt immer 12.
Okay. Ich habe, glaube ich, ja, ich traue mich das zu sagen, ich habe alle Bücher von dir gelesen, jedes einzelne, ich mag sie alle, manche mag ich ein bisschen mehr als die anderen, aber ich mag sie wirklich alle. Aber noch nie habe ich mir in einem Buch so viele Sätze angestrichen wie in diesem Buch. Das liegt natürlich am Thema, ich bin auch nicht mehr ganz jung, ich bin eine Frau, deren Kinder ausgezogen sind, die Eckdaten sind ähnlich, aber es liegt auch an der Sprache dieses Buches. Das ist so eine Mischung zwischen intim, persönlich und dann wieder total analytisch. Hast du für dieses eine Buch einen anderen Sound gebraucht? Ist der einfach da gewesen oder hast du gesagt, so, jetzt bin ich ganz nah dran an dieser Geschichte, jetzt muss ich eine andere Sprache finden?
Tatsächlich habe ich mich getraut, den Sound zu verwenden, der mir ganz nahe liegt, weil den ich in den Falterkolumnen immer wieder verwendet habe. Das ist ja auch kein echtes Ich in den Falterkolumnen, es ist auch ein lyrisches Ich. Ich bin da ein bisschen auf Distanz immer dazu und kann da abstrahieren, aber da kommt immer die Sprache ganz leicht. Ja? Und da habe ich irgendwie versucht, mal keine Romansprache zu verwenden, sondern einfach mal diese Sprache, mit der ich schon seit 22 Jahren in der Falterkolumne arbeite. Und erstaunlicherweise hat sich gezeigt, dass das gut funktioniert. Ich habe ja auch mit kleinen Teilen gearbeitet, mit kleinen Textteilen, die man sehr zusammenpuzzeln konnte. Und dadurch hat sich das, ohne jetzt eine lange Kolumne schreiben zu wollen, das war absolut nicht mein Ziel, aber mit diesen Stilmitteln der Kolumne zu arbeiten und einen Roman draus zu machen, das hat mir total Spaß gemacht und ich freue mich, wenn das funktioniert hat.
Ich glaube, es wird ein Buch sein, das mit sehr vielen Anstreichungen von ganz vielen Leuten. Eine kurze Frage noch zu den Zwischenüberschriften. Es sind ja sehr kurze Kapitel, die immer ein bisschen verrückte Zwischenüberschriften ja. haben. Wenn man die untereinander schreiben würde, wäre das wie ein Gedicht, glaube ich. wie sind die entstanden? Hast du die danach so drüber geschmissen? Oder?
Es war sehr oft so cool. Nur Orientierung für mich. Ja? So es waren cool. einfach Orientierungsüberschriften.
Okay.
Und ich wollte nur, eigentlich wollte ich immer so, zuerst wollte ich mit Namen nur arbeiten und das hat nicht funktioniert und dann habe ich so dazwischen, findest du, es funktioniert?
Das ist großartig.
Ah, okay.
Ja, aber es macht total neugierig und ich hatte, wenn ich noch die Zeit gehabt hätte, hätte ich mir die alle noch einmal rausgeschrieben,
also okay.
weil es ist wie ein Songtext
also
eigentlich.
Okay. Also es ging darum, also einfach so eine Orientierungshilfe zu bieten und meistens geht es ja, wo man ist, was zeigt gleich, wo ist man, von wo geht man aus.
Ich habe mir gedacht, ich könnte diese Zwischenüberschriften der DJ'n geben und die könnte für unsere Buchpräsentation jeweils die Songs dazu finden. Das wäre doch mal originell.
Bitte lassen wir sie arbeiten.
Ich lasse sie arbeiten, das war nur so eine Idee.
Ja, genau.
Okay, dann danke ich für das Gespräch und für die Einblicke. Und wie gesagt, ein Buch mit ganz vielen Unterstreichungen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige.
Danke für die Einladung.
Und nun liest uns Doris Knecht noch eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch, eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, vor. Das Buch ist erschienen im Hansa Berlin Verlag. Nachher hören wir ein paar Tipps der Falter Redaktion.
Das Konstrukt. Von wem die Geschichte erzählt wird? Von einer Überempfindlichen. Von einer, die immer mehr spürt als andere, mehr Schwingungen aufnimmt und meistens überlappen die Negativen die Guten. Einer hat was gesagt, einer hat merkwürdig um die Augen gezuckt. In einer WhatsApp-Nachricht schwang eine Ablehnung mit. Der Blick ist voller Misstrauen. Oder vielleicht auch voller Abgebrühtheit oder Realismus. Die Frau, über die ich schreibe, gibt es nicht. Sie ist ein Konstrukt, zusammengesetzt aus Erinnerungen, viele davon fehlerhaft. Aus Selbstüberhöhung und Selbsthass, aus Erzählungen von anderen, aus Bildern in Fotoalben. Vorgestern sah ich ein Foto von mir, aufgenommen von den Veranstaltern einer Lesung. Ich stehe in einer Gruppe von Leuten, die den Abend organisiert hatten. Ich sehe eine massige Frau mit komischen Haaren und verzerrten Grinsen. Die Hose passt nicht und trägt auf, die Bluse hängt schief, die Schuhe wirken plump, die Haare ungepflegt, die Arme hängen sinnlos herunter. Ich bin das nicht. Ich wirke wie eine Playmobil-Figur, die ein Kind versehentlich in eine Gruppe Lego-Männchen gestellt hat. Zu groß, zu grob, fehl am Platz. Bis ich das Foto sah, erinnerte ich mich ganz anders an die Frau an dem Abend. Ich war adrett, geschmeidig und fokussiert. Auch vorhin wieder, als ich mich im Spiegel sah, während ich Mascara auf meine Wimpern auftrug. Die Augen der Frau in dem Spiegel sehen komisch aus, ich bin das nicht. Das Bild im Spiegel ist sehr irreführend, nicht? Schrieb Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Man weiß zwar nicht, wie man aussieht, aber so kann ich kaum aussehen. Ja, ich auch nicht. Die Frau, über die ich berichte, gibt es längst nicht mehr. Auch wenn ich darüber schreibe, was ich vor 5 Minuten gemacht habe. 2 Spiegeleier gebraten, dann aufgegessen mit einem zähen Stück alten Brot, mit dem sich das zerflossene Eigelb schlecht auftunken ließ. Aber das lässt sich nicht beweisen. Das muss nicht wahr sein. Ist es auch nicht. Ich aß koreanische Instant-Ramen mit gehobeltem Schweizer Käse. Das Brot warf ich weg, es schimmelte. ob das ich war vor 5 Minuten, vor 20 Jahren, es lässt sich nicht beweisen. Nichts lässt sich beweisen. Nicht, was ich tat, nicht, wie ich war und schon gar nicht all die Dinge von früher, an die ich mich erinnere oder ich zusammengedichtet habe. Um eine Figur zu schaffen, die ich selbst interessant genug finde, um sie für erzählwürdig zu halten und nicht so abstoßend, dass niemand etwas über sie erfahren, keiner mehr weiterlesen möchte. Ich hatte mal eine E-Gitarre. Ich hatte einmal Goldfische. Ich hatte einmal einen Schweden zum Freund. Ich spielte mal in einer Band. Ich fuhr mal einen alten VW-Bus, als ich Anfang 20 war. Damit sammelte ich meine Freunde ein und wir fuhren auf Festivals. Ich war mal mit einem schönen, langhaarigen Mann zusammen, der ein Motorrad hatte, mit einer Frauenhand aus Bronze, die den Tacho hielt. Ich machte meinen Führerschein mit 35 und erst mit 45 konnte ich ordentlich fahren. Ich war mal in Norwegen mit 14, als Au-pair einen Monat lang, aber vielleicht war es auch Dänemark. Es ist egal. Es ist alles so oder so nicht mehr wahr. Genau wie das Spiegelei oder die Frage, wer im Flieger nach Oaxaca neben wem saß.
Hallo, mein Name ist Barbara Todt und ich schreibe über Politik und Medien für den Falter und kümmere mich um die Seite Politisches Buch, eigentlich meine Lieblingsaufgabe, und dafür habe ich Ihnen 2 Bücher mitgebracht. Eleganz als Lebensprinzip. Es ist sicher kein Zufall, dass zuletzt 2 lesenswerte Bücher zu diesem Thema erschienen sind. Ich sehe das als Antwort auf die Zeit der Pandemie, in der wir das öffentliche Miteinander, dieses fein austarierte Spiel von Nähe und Distanz, das Zusammen- und doch Alleine-Sein gerade im urbanen Leben fast völlig einstellen mussten. Barbara Winken, deutsche Literaturwissenschaftlerin, hat einen Essayband mit programmatischem Titel geschrieben: Eleganz über eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Und der deutsche Historiker und Journalist Kersten Knipp nennt sein wesentlich umfangreicheres Buch Die Erfindung der Eleganz, Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens. Aber Eleganz, was ist das? Beide Autoren führen uns ins Frankreich vor der Französischen Revolution, in die Welt der Salons, in der jene Art von hochsensibler, intellektueller, Kritiker sagen artifizieller und selbstverliebter Öffentlichkeit entstanden ist, die so etwas wie die Keimzelle unserer heutigen Kultur des Umgangs miteinander ist oder sein sollte. Eleganz, schreibt Winken, ist eine Haltung, die unser Miteinander bereichert. Ich würde dazu raten, zuerst Knipp zu lesen. Er dekliniert die Denkschulen, die Protagonisten und Protagonistinnen dieser europäischen Schule des öffentlichen Lebens, die gleichzeitig auch eine Schule der Manieren, der Konversation, der Lebensart und eben auch einer gewissen Eleganz ist, Kapitel für Kapitel chronologisch durch. Er liefert ein gutes Fundament und gleichzeitig eine sehr vergnügliche und aufschlussreiche Reise in die Geistes- und Kulturgeschichte der letzten 4 Jahrhunderte. Barbara Winken geht das Thema eher essayistischer und programmatischer an. Manche ihrer Kritikerinnen und Kritiker meinen ja, Barbara Winken schreibe eigentlich immer dasselbe Buch. Es geht um guten Geschmack, um Mode, um Lebensstil, um sich ins Benehmen setzen, wie sie so gerne formuliert, um das Savoir-vivre im privaten wie im öffentlichen Leben. Damit haben sie nicht ganz Unrecht. Auch in Eleganz umkreist Winken einmal mehr ihre Lebens- und Forschungsthemen. Vergnüglich zu lesen ist es trotzdem und darüber hinaus auch hochpolitisch. Denn immer wenn Winken, der Spiegel nennt sie die glamouröseste Professorin Deutschlands, sich ans Analysieren von vermeintlichen Oberflächlichkeiten macht, erzählt sie auch vom Zeitgeist, von den Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und zwischen den Klassen. Und das liest sich meistens aufschlussreicher als in klassischen Historienbänden. Eleganz, das ist in Winkens Augen weit mehr als das legendäre Dandytum eines Beau Brummel, der seine Stiefel mit Champagner wusch und stundenlang zum Ankleiden brauchte. Es geht, altmodisch gesprochen, um Manieren im Umgang mit sich selbst und den anderen, um Sorgfalt, Achtsamkeit, Zugewandtheit, Freundlichkeit und Geselligkeit. Winken liebt den öffentlichen Raum, denn Rückzug bedeutet immer auch, dass Frauen unsichtbar werden, Geschlechterrollen normierter und die Gesellschaft als Ganzes unfreier, freudloser und eben uneleganter. Man kann weder Winken noch Knipp lesen, ohne dauernd an die Pandemiejahre zu denken. Die Erinnerung an diese düstere Zeit, in der das öffentliche Leben zum Erliegen kam, ist noch frisch. Dagegen stellt Winken die Salons Frankreichs in der Zeit vor der Französischen Revolution als das Idealbild einer am Stil, Debatten, Witz, Flirt und Freude interessierten Gesellschaft, in der Frauen wie Männer gleichrangig reüssieren konnten. Mit dem Durchmarsch des Bürgertums kommen deren neue Ideale in Mode. Schlichtheit, Sachlichkeit, auch Sittlichkeit, repräsentiert durch die bürgerliche Ehe, stehen nun als bessere Gesellschaftsordnung gegen den aristokratischen Pomp, die Promiskuität, auch die Verweiblichung der Höflinge im Ancien Regime. Mit der fortschreitenden Industrialisierung wird der Raum für elegante Spielereien, für die individuelle Exzentrik und intellektuellen Müßiggang noch enger. Alles wird der Karriere, der Leistung, der Produktivität untergeordnet. Dass Eleganz gar nicht nur etwas für Menschen ohne finanzielle Sorgen sein muss, beschreibt Winken anhand der Sapeurs. Das ist eine Gruppe von modebewussten Männern, die in den Slums der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville leben und sich trotzdem rausputzen, als wären sie Dandys. Haltung, Gelassenheit und Höflichkeit bewahren, ungeachtet der potenziellen Nützlichkeit des anderen. Das nennt Winken wahre Eleganz. Ihr Plädoyer richtet sich auch an die politische Debattenkultur. Selbstironie, die Pointe, die elegant gekontert wird, dieses Spielerische fehle und mache auch das öffentliche Leben leider sehr unelegant. Barbara Winkens Buch über Eleganz ist im Brandstätter Verlag erschienen, jenes von Kersten Knipp im Philipp Reclam Verlag.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts mit Doris Knecht. Ihr neues Buch heißt »Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe«, erschienen bei Hansa Perlin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.